Morgen haben wir dann noch 3 Stunden am Vormittag und da werden wir pro Stunde 2 Kapitel durchnehmen. Und dann sind wir am Ende, okay? Es geht sich gut aus. Geht bitte in euren Vorlagen, die ich euch gegeben habe, auf Seite 20. Oder schaut einfach hier rauf, ist auch gut. Das Kapitel 14 gibt uns eigentlich eine große Übersicht der darauffolgenden 5 Kapitel 15 bis 19. Das heißt, das Kapitel 14 behandelt kein Thema ausführlich, es streift nur an gewissen Themen, die danach ausführlich behandelt werden. Okay? Darum werden wir uns auch nicht allzu lange darin aufhalten, außer 1, 2 Dinge, die ein bisschen schwierig zu verstehen sind, die möchte ich nicht überspringen, sondern da ein bisschen Zeit nehmen. Ihr habt hier, ich habe aufgeschrieben, 7 Dinge werden hier angesprochen. Das Lamm, die Versiegelten, der 1., 2., 3. und 4. Engel, eine Stimme aus dem Himmel, und der 5. und der 6. Engel. Und ja, jeder dieser Engel hat eine bestimmte Botschaft, die ganz kurz nur ein Thema streift. Okay? Also Kapitel 14 ist so ein Überblick. Und wir gehen jetzt diese 7 Dinge Stück für Stück durch. Wir lesen es nur einmal, damit wir ein bisschen weiterkommen. Gell? Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah, der Johannes sieht wieder etwas und siehe, das Lamm, wissen wir bereits, Christus, stand auf dem Berg Zion, Zion ist Jerusalem, und mit ihm die 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Erinnert euch, die wurden versiegelt. Übrigens, es sind hier gegen Ende der Trübsalzeit immer noch 144.000. Nicht 139.980, sondern immer noch 144.000. Das ist ein weiterer Beleg, dass wenn du einmal erlöst bist, kannst du die Erlösung nie mehr verlieren. Was Jesus in die Hand bekommt, lässt er nicht mehr los. Es gehört ihm. Vers 2. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser, wie das Rollen eines lauten Donners, das ist auch im Kapitel 1, die Stimme Jesu war das. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig. Nun, diese 144.000, erinnert euch, das sind wahrscheinlich nicht jetzt genau 144.000, sondern es ist die komplette Zahl. Die werden auf dreierlei Art beschrieben. Erstens, sie haben sich mit Frauen nicht befleckt. Zweitens, sie folgen dem Lamm, wo immer es auch hingeht. Und drittens, in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sprachen die Wahrheit. Nun, wenn hier steht, sie haben sich mit Frauen nicht befleckt, sie sind jungfräulich, hat nicht unbedingt damit zu tun, dass sie keinen Sex hatten mit Frauen, sondern vielmehr im Sinne von der Isabel. Nämlich, wenn du nach Offenbarung Kapitel 2 gehst, Offenbarung 2, Vers 20, die Briefe haben wir ja ausgelassen, aber in Offenbarung 2, Vers 20, das ist die Gemeinde in Pergamon, entschuldige, in Thyatira, die Gemeinde in Thyatira, da war eine Frau, und da steht im Vers 20, aber ich habe gegen dich, gegen diese Gemeinde und den Ältesten, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wenn Unzucht steht, hat das sehr oft nicht die Bedeutung von sexueller Ausschweifung, sondern Unzucht im Sinne, dass sie den wahren Gott verlassen haben und Götzen anbeten. Das ist wahrscheinlich auch hier im Blick, wenn steht, sie haben sich mit Frauen nicht befleckt, sie haben nicht die Lehre der Isabel angenommen. Dann steht noch, sie folgten dem Lamm, wohin es auch geht. Diesen Satz könnt ihr unterstreichen, weil, wisst ihr, die wichtigen Dinge des Lebens beschränken sich auf ein paar ganz wenige Dinge. Was wirklich wichtig ist im Leben, sind ganz wenige Dinge. Ich würde mal sagen, zwei. Zwei Dinge sind wesentlich in deinem Leben. Erstens, zu Jesus zu kommen und zweitens, in Christus zu bleiben. Das ist alles. Zu Jesus zu kommen, in Christus zu bleiben. Jesus hat gesagt, Matthäus 11, kommet her zu mir. Kommet nur her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Übrigens nicht, die ihr fröhlich und unbeschwert seid und gläubig und wunderbar, sondern kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und im Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Was ist das Zweite? In Jesus zu bleiben. Zu Jesus zu kommen, in Jesus zu bleiben. Sie folgten dem Lamm, wo immer es auch hinging. Jesus hat zu seinen Jüngern sehr oft gesagt, folget mir nach. Ist euch aufgefallen? Wenn ich zum Beispiel zu dir sagen würde, den Lutz kenne ich da hinten, ich sage zum Lutz, Lutz, folge mir nach. Weißt du, was Lutz mich fragen würde als erstes? Wohin gehst du? Wisst ihr, was interessant ist? Jesus hat immer gesagt, folge mir nach. Er hat ihnen aber nie gesagt, wo sie hingehen. Weil das ist unwichtig. Wichtig ist, wer bei dir ist. Christus. Sie folgten dem Lamm, wo immer es auch hinging. Das ist wesentlich. Das sind die wesentlichen Dinge des Lebens. Und das Dritte steht dann über diese 144.000. Es wurde in ihrem Mund kein Falsch gefunden, sie sind untadelig oder gerechtfertigt. Untadelig nicht im Sinne, dass sie perfekt wären, denn wir wissen, es ist nur einer perfekt, Christus, aber sie sind gerechtfertigt. Sie wurden von Christus gerechtfertigt. Und wisst ihr, was so wunderbar ist? Auch wenn Satan mir ins Ohr flüstert und sagt, du bist unwürdig, sage ich ihm, ich weiß, aber ich bin gerechtfertigt von Christus. Ich bin ein gerechter Mensch. Weil Gerechtfertigung hat nichts mit mir zu tun. Sie hat nur mit ihm zu tun. Und darum sind auch diese hier, gerechtfertigt, untadelig. Das ist das Erste, das Lamm und die 144.000. Dann im Vers 6 lesen wir, und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Da kommt ein Engel, er wird beschrieben, hoch oben am Himmel, und er predigt das ewige Evangelium. Evangelium heißt, das wissen wir alle, gute Botschaft. Ich habe jetzt eine Frage an euch Bibelschüler und das sollt ihr wissen. Sag mir in einem Satz, was ist das Evangelium?
Was ist es?
Wenn ihr das nicht wisst, wird der Daniel entlassen. Das Kreuz und die Auferstehung. Gott sei Dank, einer sagt es. Schlag mal auf 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15. Wisst ihr, es sind die einfachsten Dinge, die wir als Christen manchmal nicht wissen. Wenn du nach Linz gehst und da gehst in die Fußgängerzone und da kommt dir ein Wildfremder entgegen und der sieht irgendwie, oh, du schaust aus, wie wenn du von Schloss Klaus wärst. Und da geht er zu dir hin und sagt, du, ich habe noch nie was von Kirche und so weiter gehört, war noch nie drinnen. Sag mir in einem Satz, ich habe nur 30 Sekunden, was ist das Evangelium? Und du sollst in der Lage sein, in 30 Sekunden das Evangelium zu sagen. Das sollte jeder Christ kennen. Wisst ihr, manchmal ist es komisch. Wir studieren die wildesten Passagen der Schrift, aber wir wissen das Wesentliche nicht. Wir schauen mit der Lupe nach den Mücken auf dem Boden und hinter uns gehen die Elefanten vorbei, indem wir nach Leben suchen. Ein Problem. Was ist das Evangelium? Und diese Verse unterstreicht ihr euch jetzt und rahmt ein und lernt sie auswendig. 1. Korinther 15, Vers 1. Paulus sagt, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das auch ihr gerettet wurdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem anderen, was ich gesagt habe, habe ich überliefert, was ich empfangen habe. Und jetzt kommt das Evangelium. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dann Kephas erschienen ist, dann den 12 und dann 500, in anderen Worten, dass er heute lebt. Was ist das Evangelium? Dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und auferweckt wurde am dritten Tag und dass er deshalb heute lebt. Auf diesen drei Säulen steht das Evangelium. Das müsst ihr wissen. Jeder, der das glaubt, ist mein Bruder und meine Schwester. Denn das ist das Evangelium. Lasst nie das Evangelium aus. Der Engel in der Offenbarung predigt das ewige Evangelium. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, für alle. Er ist tatsächlich begraben worden und er wurde auferweckt am dritten Tage und lebt heute. Liebe Freunde, das müsst ihr wissen, denn nur das ist Evangelium, alles andere ist Peripherie. Alles andere, in allen anderen Bereichen kann ein Christ mit mir nicht übereinstimmen, ist mir völlig egal. Wenn er das glaubt, ist er mein Bruder und meine Schwester. Ob er an die Entrückung vor oder nach der Ding glaubt, das ist mir völlig egal. Ob er an das tausendjährige Reich glaubt oder nicht, das ist mir völlig egal. Ob er an die Taufe, Wassertaufe glaubt oder nicht, das ist mir völlig egal. Das ist alles nicht Evangelium. Das ist Evangelium. Bitte merkt euch das. Geht zurück. Offenbarung, Kapitel 14. Also dieser Engel verkündet das ewige Evangelium jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache. Darum gibt es Missionare. Darum gehen wir hinaus, um das Evangelium zu verkünden. Dann kommt der zweite Engel, Vers 8. Und ein zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Babylon werden wir noch behandeln, morgen im Kapitel 17 und 18. Und nur etwas vorausgenommen, Babylon nimmt Bezug auf das Weltsystem, nicht auf, auf die Freuden der Welt. Die sind nicht schlecht. Ein guter Wein, ein guter Schnitzel, das ist gut. Verheiratet sein, Sex zu haben, ist gut. Das ist, überhaupt, das ist ein Geschenk Gottes. All die Dinge sind gut. Was Babylon meint, ist dieses Weltsystem. Ich bin Gott. Im Englisch sagt man, I'm a self-made man. Ich bin ein selbstgemachter Mann. Ich kann es, ich bin es. Der Stolz dieser Welt, die Arroganz dieser Welt. Die Werte dieser Welt, das ist gemeint mit Babylon, das System dieser Welt. Und Jakobus Kapitel 4, Vers 4 sagt hier ganz klar und deutlich, ihr Ehebrecherinnen, wiederum nicht in Bezug auf Sex unbedingt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Wenn du das System dieser Welt lieb hast, dann bist du kein Freund Gottes. Darum geht's, wenn wir über Babylon reden. Dann im Vers 9 bis 12, jetzt kommt der dritte Engel. Vers 9, und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, erinnert euch an das Tier aus dem Meer. Das zweite Tier hat dann veranlasst, ein Bild aufzurichten, erinnert euch, darum geht es hier, das müssen wir jetzt schon wissen. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist, und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesus bewahren. Hier spricht der dritte Engel vom Wein des Grimmes Gottes. Der Zorn Gottes, wie schon erwähnt, damit tun wir uns manchmal schwer. Aber wisst ihr, warum wir uns schwer tun? Nicht, weil es nicht hineinpasst, aber es wird heute nicht mehr gelehrt und nicht mehr gepredigt. Du hörst von 10 Predigten 9,5 Predigten über die Liebe Gottes. Das ist ja auch okay, wir sollten über die Liebe Gottes reden, denn Gott ist Liebe. Aber wir müssen auch ehrlich sein und über den Zorn Gottes reden, der ist nämlich Teil seiner Liebe. Denn seht ihr, wir haben nicht die Freiheit, gewisse Passagen in der Bibel zu betonen und gewisse Passagen einfach auszulassen. Die Freiheit haben wir nicht. Entweder es ist alles Wort Gottes oder es ist nichts Wort Gottes. Und wir lesen auch im Exodus 20, Vers 5, habt ihr durchgenommen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Im Nahum Kapitel 1, Vers 2 steht, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Wenn du in jemanden verliebt bist, wie viele von euch haben eine Freundin oder einen Freund, kann ich mal sehen? Traut euch nicht, ha? Braucht euch nicht schämen für ihn, gell? Wenn sich jetzt schon schämst für ihn, dann schaut schlecht aus, gell? Oder sie. Wenn du zurzeit einen Freund hast, gibt es ein Problem oder nicht? Ja. Gut. Wenn du zurzeit einen Freund oder Freundin hast und du hörst über jemand anders, dass dein Freund gerade mit einer anderen unterwegs ist zu Hause und du bist nicht eifersüchtig, dann würde ich deine Liebe hinterfragen. Das wäre nicht normal. Wenn es dir nichts ausmacht, dass den, der du liebst, mit einer anderen im Bett ist, dann stimmt bei deiner Liebe etwas nicht. Wenn Gott keine Eifersucht hätte, wenn du und ich, er liebt uns, wenn wir mit fremden Göttern unterwegs sind, auf völlig falschen Wegen, mit Sünde unterwegs sind, die uns zerstört, und er wäre nicht eifersüchtig, das wäre kein liebender Gott. Seht ihr, es ist Teil der Liebe. Ich habe euch schon gesagt, ich habe zwei Töchter, die sind jetzt noch ganz lieb, 13 und 9. Aber wenn eine von denen mit einem Drogendealer dahin ist und der alles Mögliche mit ihr treibt und ich habe keine Eifersucht und keinen Zorn, dann ist meine Liebe in Frage gestellt. Und das ist der Zorn Gottes, von dem die Schrift redet. Und das brauchen wir nie relativieren. Wisst ihr, wenn du ein Künstler bist, du malst und du willst Licht malen in einem Gemälde, weißt du, was du dann tun musst? Du musst Schatten malen. Und je dunkler du die Schatten malst, desto heller kommt das Licht zum Vorschein. Wisst ihr, warum wir Gnade heute nicht mehr verstehen? Weil wir den Zorn Gottes nicht mehr predigen. Wenn wir den Zorn Gottes predigen, dann werden wir überwältigt sein von seiner Gnade. Aber weil wir ihn nicht mehr predigen, ist Gnade ein leeres Wort geworden. Habe keine Angst, die Schatten zu malen. Das Licht kommt umso mehr zum Vorschein. Im Vers 11 lesen wir: Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Dieser Vers widerlegt eigentlich diese Theologie, dass die Hölle ein Ende hat. Gibt es auch Theologien. Die Hölle ist das Fegefeuer, aber das hört einmal auf. Wenn es so ist, freut es mich. Aber ich kann es niemals lehren. Es kommt nicht aus der Bibel heraus. Wenn du unbedingt möchtest, kannst du es manchmal wo reinlesen. Aber es kommt nicht aus der Bibel heraus. Und darum werde ich es nicht lehren. Dann lesen wir weiter im Vers 14. Da Vers 13 sind wir. Das ist die Stimme aus dem Himmel. Es ist kein Engel jetzt, sondern nur eine Stimme. Offenbarung 14, Vers 13, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Wir lesen in Offenbarung sehr oft das Wort Werke. Und wenn man das nur so liest, hat man den Eindruck, aha, sie werden gerettet, sie werden belohnt und die Werke folgen ihnen nach. Das heißt, aufgrund der Werke sind sie gerettet. Das kann man so lesen, wenn man diesen Vers einfach so liest. Ich möchte euch etwas zeigen. Wann immer du Werke liest, vergiss bitte folgende zwei Verse nicht. Bitte schlagt auf, die sind wichtig. Sonst wirst du verwirrt sein in Bezug auf Werke. Geh zu Johannes Kapitel 6, Vers 28. Johannes Kapitel 6 und Vers 28. Damit wir recht verstehen, wovon Gott spricht, wenn er von Werke spricht. Johannes 6, Vers 28. Die Jünger kommen zu Jesus. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken. In anderen Worten, die Jünger fragen Jesus, was sollen wir tun? Was sind die guten Werke, die wir tun sollen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was ist Werk Gottes? Glaube an den Sohn Gottes. Das ist das Werk, wovon die Bibel spricht. Schlag bitte noch auf 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 23. 1. Johannes, Kapitel 3 und Vers 22 und 23. Wichtige Verse, unterstreicht euch die, rahmt euch die ein. Sonst werdet ihr Schwierigkeiten haben, viele oder einige andere Bibelstellen recht zu verstehen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22. Und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Hier geht es wiederum, ich halte seine Gebote. Und was steht im Vers 23? Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Was ist das Gebot? Dass wir an Jesus glauben. Das heißt Gebot halten. Wenn wir das nicht verstehen, werden wir viele andere Passagen missverstehen und zurückfallen in eine Werksgerechtigkeit. Okay, gehen wir zurück zu Offenbarung Kapitel 14 und Vers 14. Jetzt kommt der vierte Engel. Offenbarung Kapitel 14, Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, das kennen wir schon, das Bild, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz, in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Das heißt, hier ist der Menschensohn und ein Engel mit einer Sichel, und mit der Sichel ernten sie nun. Jetzt geht bitte mit mir zu Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13 und Vers 24 ist es. Genau, Matthäus Kapitel 13, Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht den guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen, wie lange? Bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und jetzt geht weiter zum Vers 36. Da erklärt er ihnen dieses Gleichnis. Dann entließ er die Volksmenge im Vers 36 und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Mit anderen, wir haben es nicht kapiert. Was meinst du damit? Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitte aber sind die Engel. Seht ihr, genau das haben wir beschrieben im Offenbarung Kapitel 14, die Verse 14 bis 16. Und dann gehen wir zum fünften und sechsten Engel im Vers 17. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. Und die Kälte wurden außerhalb der Stadt getreten. Und Blut ging aus dem Kelter hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. Das hier ist, wo der Zorn Gottes außerhalb der Stadt auf die Gottlosen seine Auswirkung hat. Es ist auch interessant, auch Jesus Christus wurde außerhalb der Stadt gekreuzigt. Das heißt, jeder Mensch, der zu Jesus kommt, muss nie mehr bezahlen. Es ist voll bezahlt. Wenn aber ein Mensch sagt, Jesus, den brauche ich nicht, der kann mir gestohlen bleiben, ich berufe mich auf meine eigenen Werke, der wird mit seinen eigenen Werken gerichtet. Und er gibt seine Bibelstelle, die ist ganz schön hart, aber die ist in der Bibel. Schlagt auf Jesaja 63. Das ist, wo der Menschensohn den Erdenwein, übrigens, da haben wir gelesen, den Weinstock der Erde richtet. Jesus Christus nennt sich, ich bin der wahre Weinstock. Das hier ist der Weinstock der Erde. Das Gegenbild vom wahren Weinstock. Und Jesaja 63, Vers 1 bis 6. Wer ist es, der von Edom kommt, von Bosra in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz sein Herz sieht in der Fülle seiner Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltentreters? Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Und ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, dass da keiner war, der mich unterstützt. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, der hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Das ist, wo der Menschensohn den Kelter tritt, außerhalb der Stadt. Darum lesen wir über Jesus später, dass sein Blut, dass sein Gewand rot ist vom Blut. Das ist aber das Blut seiner Feinde. Kapitel 15. Kapitel 15 ist ein kurzes Kapitel. Auch hier brauchen wir uns nicht allzu lange aufhalten, weil Kapitel 15 ist im Prinzip die Vorankündigung vom Kapitel 16. Es kündigt die Schalengerichte an, die dann kommen. Und es behandelt jetzt nicht ausführlich irgendein Thema. Wir lesen es nur durch und ich mache wiederum die ein oder andere Bemerkung. Offenbarung Kapitel 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Jetzt, ich sage schon Gott sei Dank. Es ist ganz schön, das Buch Offenbarung, du, wenn du das studierst, denkst du, Gott, wann hört es auf? Wann ist Schluss? Das jetzt sind die Letzten, Gott sei Dank. Die Letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen und sie hatten Harfen Gottes. Erinnert euch, das gläserne Meer ist vor dem Thron. Das Meer steht für das Wort Gottes und die überwunden haben, stehen auf dem Wort. Vers 3, und sie singen das Lied Mose, das kannst du nachlesen, im 2. Mose Kapitel 15. Habt ihr vielleicht mit Bete durchgemacht, wo Mose und Miriam und so weiter, die singen da, haben eine Party. Sie singen das Lied Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, was immer das ist, ich weiß es nicht, und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht fürchten, Herr, und verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Und nach diesem sah ich, und der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Das ist die Stiftshütte im Himmel. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, bekleidet mit reinem glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen, die kennen wir auch schon, gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Es ist interessant, der Tempel wurde mit Rauch gefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Im Alten Testament kannst du nachlesen, im Levitikus, im 1. Könige, wenn der hohe Priester hineinging ins Allerheiligste, dann stieg ein Rauch auf aus der Räucherschale, damit er keinen direkten Blickkontakt mit dem Allerheiligsten hatte, denn das hätte ihn getötet. Das war der Rauch. Dass denn die Gegenwart Gottes, das war die Wolkensäule am Tag, das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes, das verhinderte, dass jeder, der Gott ansah, nicht sofort tot war. In einem bestimmten Moment, Hesekiel Kapitel 11, ist Gott aus dem Tempel ausgezogen. Als Jesus, zur Zeit Jesu in dem Tempel, da gab es kein Allerheiligstes. Da war nur ein schwarzer Tisch drinnen mit der Buchrolle, sonst nichts. Da war im Tempel Herodes, da lebte kein Gott im Tempel. Nur zu einer kurzen Zeit lebte die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Wisst ihr, wann das war? Schlagt auf Matthäus 21. Da verstehen wir jetzt vielleicht auch etwas anderes noch. Wo die Herrlichkeit Gottes ist, da muss Sünde weichen. Und es ist interessant, als Jesus den Tempel betrat. Denn als Jesus den Tempel betrat, erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Und wisst ihr, was sofort weichen musste? Die Zöllner und die Diebe. Sünde. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, muss Sünde weichen. Wir lesen Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze des Taubenverkäufers stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm und er heilte sie. Die Herrlichkeit Gottes war wieder anwesend im Tempel, aber nur für kurze Zeit. Und hier lesen wir, der Tempel wurde mit dem Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und damit kommen wir jetzt zum Kapitel 16, diese sieben Engel, die von dem lebendigen Wesen diese sieben goldenen Schalen, das ist so wie ein Kochtopf auf die Art, bekommen. Und er sagt, das sind die letzten Gerichte Gottes über diese Welt, leert sie aus. Und jetzt schauen wir, was diese sieben Schalen sind. Kapitel 16 und Vers 1. Übrigens, diese sieben Schalen sind sprachlich und strukturell sehr ähnlich mit den sieben Trompeten. Zwar verschieden, aber doch ähnlich in mancher Hinsicht. Offenbarung 16, Vers 1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen: Geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Blut anbeteten. Ich lege jetzt Nummer 22 auf, das ist nämlich die Übersicht, Seite 22, die Übersicht über das Schalengericht. Und die erste Schale bewirkte, dass Geschwüre an den Menschen, sehr ähnlich übrigens mit den 10 Plagen von Ägyptens, die 6. Plage in Ägypten war ungefähr dasselbe. Vers 3. Wiederum, wenn ich das lese, mir erscheint das nicht sehr symbolisch, sondern sehr real. Aber da kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber für mich klingt es sehr real, wie es beschrieben wird. Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf dem Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles was im Meer war. Das heißt, das Wasser des Meeres wurde in Blut verwandelt. Wiederum so wie in den 10 Plagen Ägyptens. Einige sagen auch, ja, das ist natürlich nur symbolisch und so weiter. Aber ich glaube, der Pharao hat nicht geglaubt, das ist symbolisch. Das war unangenehm. Es war, glaube ich, tatsächlich Blut. Wenn du den Bericht von Exodus durchliest, klingt es gar nicht symbolisch. Vers 4. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen, und es wurde zu Blut. Das heißt, hier werden die Wasserquellen und die Flüsse zu Blut verwandelt. Vers 5. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, und ich bitte, unterstreicht euch das wieder. Wisst ihr, was der Engel sagt? Du bist gerecht. Das heißt, dass manchmal hat man das Gefühl, wenn man das Buch der Offenbarung liest, Gott, das ist nicht mehr gerecht. Das ist jetzt zu viel. Es hätte schon längst gereicht. Aber wisst ihr, was der Engel sagt? Gott, du bist gerecht. Es ist nicht ungerecht, was du tust. Du bist gerecht, der ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen. Und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Erinnert euch, was in den Briefen mal steht: Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und das ist wahr. Das, was du sähst, wirst du ernten. Wenn du zum Beispiel dich sehr oft entscheidest, nicht Danke zu sagen für deine Zimmerkollegen, für das Essen, für das Wetter, wenn du oft genug jammerst und nicht Danke sagst, weißt du, was dann die Konsequenz ist? Du wirst ein undankbarer Mensch. Undankbare Menschen sind bittere Menschen. Ich frage sehr oft Leute, frage ich, möchtest du ein bitterer Mensch werden? Bis jetzt hat noch keiner gesagt, ja. Bis jetzt hat noch jeder gesagt, na, eigentlich nicht. Dann sage ich zu ihm, dann fang an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, denn sonst wirst du es. Siehst du, zuerst treffen wir unsere Entscheidungen. Zuerst machen wir unsere Entscheidungen und dann machen die Entscheidungen uns. First you make your decisions and then the decision turns around and makes you. Englisches Sprichwort. Da müssen wir, und das muss uns bewusst sein. Auch hier sagt er, du hast ihnen zu trinken gegeben, was sie wert sind. Vers 7, und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr Gott Allmächtiger, wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Sie sind gerecht. Auch wenn wir es manchmal nicht